der meinte, dass bei dem Kind, bei dem Ungeborenen, wahrscheinlich das Zwerchfell kaputt ist, was dazu führt, dass die Lunge sich nicht richtig ausbildet. Wenn die Lunge zu klein ist, der Gasaustausch nicht stattfindet, die Lungengefäße zu klein sind, dann werden die einfach nicht mit Sauerstoff versorgt und dann sterben die Kinder. Er hat den Ultraschall nochmal durchgeführt und war sich eigentlich ziemlich sicher, dass da kein Defekt vorliegt. Je dichter der Termin kam, hat man dann auch gemerkt, dass dann wieder doch so ein kleines Fragezeichen da war. Und wir hatten ja auch empfohlen, dass wenn irgendwas ist oder so, dass sie bei uns entbindet.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Mario Rüdiger, Leiter des Fachbereichs Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin am Universitätsklinikum Dresden. Als junger Mann überlegte er zwischendurch einmal, Lehrer zu werden. Er ist dann Kinderarzt an der Universität geworden und kann alles kombinieren, sagt er. Die Medizin, das Lehren und die Arbeit mit Kindern. Wir sprechen heute über eine schwangere Patientin, die sich wegen einer ersten alarmierenden Diagnose Sorgen um ihr Kind macht. Doch ein zweiter Befund zeigt plötzlich etwas ganz anderes.
Also ich habe die Patientin kennengelernt, also war ja eine schwangere Frau, die sich bei uns in der vorgeburtlichen Diagnostik vorgestellt hat. Und mein Kollege, der Professor Bierde, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, rief mich an und sagte, ich habe hier eine Patientin, die hat eine Diagnose von so einem defekten Zwerchfell und kam zu uns zu einer Zweitmeinung. Und ich habe festgestellt, dass da gar nichts ist, so hat er mir das erzählt. Und jetzt müssen wir mal gemeinsam mit ihr sprechen. Und so kam es dazu, dass ich mit der Patientin gesprochen habe.
Sie haben gesagt, das war eine schwangere Frau. Wie weit war denn die Schwangerschaft? Und wenn Sie sagen, eine Diagnose von einem defekten Zwerchfell stand da im Raum, da war nicht das Zwerchfell der Schwangeren gemeint, sondern des Babys in ihrem Bauch, richtig?
Ja, genau. Also jede Frau, die schwanger ist, geht ja zu ihrem Frauenarzt. Der hat eine Routineuntersuchung und macht unter anderem auch eine Ultraschalluntersuchung. Und natürlich geht jede Frau davon aus, dass man da den Bescheid bekommt, dass alles in Ordnung ist und dass die Schwangerschaft gut weitergeht. Aber bei manchen Frauen findet der niedergelassene Gynäkologe doch Auffälligkeiten. Der schickt die dann zum nächsten Spezialisten. Und so war es bei der Patientin auch gewesen. Die hatte ihre Routineuntersuchung gehabt und hatte dann erfahren, dass irgendwas auffällig ist, ist dann zum anderen Spezialisten gegangen und der meinte, dass bei dem Kind, bei dem Ungeborenen, wahrscheinlich das Zwerchfell kaputt ist, was dazu führt, dass die Lunge sich nicht richtig ausbildet.
Können Sie das anatomisch ein bisschen für uns aufdröseln? Wo liegt das Zwerchfell genau? Was ist das eigentlich nochmal genau? Und warum kann sich die Lunge dann nicht richtig ausbilden?
Ja, also das Zwerchfell trennt sozusagen den Brustkorb von dem Bauchraum. Im Brustkorb liegt ja Herz und Lunge, im Bauchraum liegen die ganzen Darm und Leber. Und dazwischen ist das Zwerchfell, was eine Trennung einerseits macht und andererseits für uns wichtig ist zum Atmen. Das ist halt ein Muskel, der sich zusammenzieht und bei uns für die Atmung verantwortlich ist. Wenn jetzt dieses Zwerchfell kaputt ist bei einem ungeborenen Kind, führt es dazu, dass die ganzen Bauchorgane in den Brustraum hochrutschen können, weil da ein Loch drin ist. Und weil im Bauch ein höherer Druck ist, gehen der Darm, geht die Leber, andere Organe in den Brustraum. Und damit ist der Brustraum voll. Und wenn der Brustraum voll ist, kann die Lunge sich nicht weiterentwickeln. Die wächst ja erst noch bei dem ungeborenen Kind. Und wenn da kein Platz ist, kann die Lunge nicht richtig wachsen. Und deswegen haben die dann eine zu kleine Lunge.
Ist das denn ein Problem während der Schwangerschaft? Also wenn das Kind ungeboren ist im Mutterleib, ist es dann schon ein Problem oder erst nach der Geburt?
Nee, während der Schwangerschaft ist es überhaupt kein Problem, weil da braucht das Kind die Lunge nicht. Während der Schwangerschaft wird es über die Nabelschnur versorgt, über die Plazenta, über den Mutterkuchen versorgt. Und die Lunge, die hat eigentlich nur die Funktion, dass das Kind wirklich atmet, also wächst und auch im Mutterleib atmet, aber nicht für den Gasaustausch zuständig ist. Und die muss halt im Mutterleib wachsen, damit es dann unmittelbar nach der Geburt groß genug ist, die Lunge, damit dann die Einatmung erfolgt und dann der Gasaustausch stattfinden kann.
Bei wie vielen ungeborenen Kindern gibt es denn so eine Diagnose, dass es da ein Loch im Zwerchfell gibt?
Ja, das ist eine ziemlich, ziemlich seltene Diagnose. Das findet sich nicht so häufig. Die Zahlen, die schwanken so ein bisschen, weil wir keine gute Erfassung haben von den Schwangeren oder von den Schwangerschaften, die wegen so einer Diagnose auch abgebrochen werden. Also wir wissen, in Deutschland kommt eine bestimmte Zahl von Kindern jedes Jahr zur Welt mit so einer Zwerchfellhernie, aber die Zahl der Schwangeren, die dann auch ihre Schwangerschaft abbrechen, die ist dann nochmal höher.
Wenn man das nun vor der Geburt diagnostiziert und sieht, welche Möglichkeiten gibt es denn, das zu therapieren bzw. dann damit umzugehen?
Also das Wichtige ist erstmal, das zu erkennen und zu erkennen, ob die linke oder die rechte Lunge betroffen ist. Wenn die rechte Lunge betroffen ist, ist es häufig noch schwieriger, dieser Befund, weil die Lunge dann, die rechte Lunge ist ja normalerweise größer und wenn die dann sich nicht richtig ausentwickelt, ist die Gefahr für das Neugeborene dann deutlich größer. Und man hat zwei Möglichkeiten. Das eine ist, es gibt Ansätze, dass man es vor der Geburt behandeln kann, indem man einen Ballon in die Luftröhre einführt, beim ungeborenen Kind. Also während der Schwangerschaft wird ein Ballon in die Luftröhre eingeführt. Und dieser Ballon, der führt dazu, dass die Flüssigkeit, die sich in der Lunge während der Schwangerschaft bildet, dass die nicht ausgeatmet wird, also nicht ins Fruchtwasser geatmet wird. Und damit dehnt sich die Lunge aus. Und damit kommt es dazu, dass die Lunge dann sich ausdehnt und den Bauchinhalt sozusagen nach unten drückt. Damit wird die Lunge nicht zu klein. Das macht man, das ist aber mit sehr vielen Risiken verbunden und deswegen macht man es nicht routinemäßig. Der zweite Ansatz, den man hat, ist nach der Geburt, wo man sagt, okay, ich muss das Kind erstmal stabilisieren. Und wenn das Kind sich gut angepasst hat, stabilisiert ist nach der Geburt, dann kann ich diesen Defekt operieren. Das muss ich bei dem ersten Ansatz auch machen, aber da ist die Lunge nicht so klein. Also dann kann ich das Kind operieren. Und die kritische Phase, wo auch dann einige Kinder durchaus versterben, sind die ersten Lebensstunden und Lebenstage. Wenn die Lunge zu klein ist, der Gasaustausch nicht stattfindet, die Lungengefäße zu klein sind, dann werden die einfach nicht mit Sauerstoff versorgt. Und dann sterben die Kinder nach der Geburt. Und da besteht der Ansatz, dass man eine sozusagen künstliche Lunge einführt, so eine extrakorporale Membranoxygenierung. Das heißt, das Blut wird nicht in der Lunge mit Sauerstoff angereichert, sondern außerhalb des Körpers.
Das, die Abkürzung für diese externe Lungenmaschine oder diese künstliche Lunge ist ja ECMO. Das kennt man ja vielleicht auch noch aus der Corona-Pandemie. Da war das ja in aller Munde. Mhm. Das gibt es vermutlich nicht an so vielen Kliniken für so kleine Patienten, oder?
Nee, das gibt es nicht an vielen Kliniken. Da haben sich 2-3 Kliniken in Deutschland spezialisiert, was auch sinnvoll ist, weil diese Erkrankung oder die Notwendigkeit ist nicht sehr häufig. Und dafür brauche ich auch extrem gute Erfahrung. Das wichtigste Zentrum ist Mannheim, die sich darauf spezialisiert haben und insbesondere in dem Zusammenhang mit solchen Kindern mit Zwerchfellhernie. Ja.
Eine Frage noch zur Therapie, wenn die Kinder geboren sind und durch die ECMO stabilisiert werden können eine Zeit lang. Wie wird es denn operiert?
Die Operation hängt so ein bisschen davon ab, wie groß dieser Defekt ist. Wenn es ein relativ kleines Loch ist, kann man die miteinander vernähen, den Muskel. Wenn der Defekt sehr groß ist und so gut wie kein Muskel vorhanden ist, also dieses Zwerchfell nicht vorhanden ist, dann würde man eine Membran einnähen, die dann aber auch langfristig zu Problemen führen kann, weil die ja nicht mitwächst.
Ne? Wie war das denn bei dieser Schwangeren? Ihr Kollege hatte sie ja angerufen und kontaktiert und gesagt, die Dame hat sich vorgestellt, hat eigentlich schon eine Diagnose mitbekommen. Er wollte da nochmal mit Ihnen drüber sprechen. Mhm. Was haben Sie denn über Ihre Vorgeschichte erfahren? Wo wollte sie hin, wenn sie diese Diagnose schon bekommen hatte? Und warum war sie bei Ihnen sozusagen nochmal aufgeschlagen? War das die Bitte um eine zweite Meinung?
Ja, also die hatte sich sehr intensiv damit beschäftigt, hatte sozusagen diesen Befund gehabt, ist dann auch weitergeleitet worden, hat gelesen, dass das in Mannheim sozusagen die Option anbietet, dass man diese ECMO durchführen kann, und war dann schon relativ darauf fixiert, dann nach Mannheim zu gehen, um den Geburtstermin herum, um das Kind da zur Welt zu bringen, dass man da die Möglichkeit hat, diese ECMO zu starten. Und die kam, war eigentlich zu Besuch hier in Dresden, hatte so ein bisschen fragliche Wehen gehabt und ist deswegen zu meinem Kollegen gekommen und hatte ihm diese ganze Geschichte erzählt. Und er wollte einfach gucken, wie jetzt der Zustand ist von der Schwangeren oder von dem Kind mehr oder weniger. Der Zustand ist, hat den Ultraschall nochmal durchgeführt und war sich eigentlich ziemlich sicher, dass da kein Defekt vorliegt. Und das war natürlich so eine 180-Grad-Wende für die Schwangere.
Ja, ich stelle mir das jetzt gerade vor. Das ist eine sehr besondere Situation, wenn man sich eigentlich als Schwangere schon darauf eingestellt hat. Da ist ein ganz besonderer Befund, der besondere Behandlung, Therapie an einem Spezialzentrum nötig macht. Man stellt sich schon drauf ein und bekommt dann nochmal an anderer Stelle eine ganz andere Nachricht. Wie war das denn, als Sie dazu gestoßen sind? Wie haben Sie das erlebt?
Ja, die Frau, die war sehr, einerseits natürlich sehr, sehr zufrieden oder sehr glücklich darüber, über diese Nachricht, aber natürlich auch skeptisch, weil bisher das alles relativ klar für sie war und sie das auch sozusagen nachvollziehen konnte, diese Befunde, und sich da komplett drauf eingestellt hat. Und es war jetzt eben einfach, ich glaube, sehr berechtigt auch die Frage von ihr, ob wir uns da sicher sind mit dieser Diagnose.
Wie arbeiten Sie denn in Ihrem Team und an Ihren Kliniken zusammen? Das ist ja sozusagen nicht nur mit Neonatologen getan, sage ich mal, oder mit einem Kinderarzt. Was gibt es da für Spezialabteilungen bei Ihnen? Was für Spezialistinnen und Spezialisten? Wie setzen Sie sich da in so einem Fall zusammen?
Ja, und das war nämlich die zweite Verwunderung von ihr, weil sie das noch nicht erlebt hatte, dass sozusagen der Geburtshelfer beziehungsweise der Pränatalmediziner, der Gynäkologe, der den Ultraschall gemacht hat, gleich den neugeborenen Mediziner anruft und die zusammen bei der Schwangeren sitzen und das gemeinsam besprechen. Weil das ist nicht Standard, dass dies alles in einem Haus ist und gleich miteinander besprochen wird, sondern es erfolgt häufig so, dass dann die Überweisung erfolgt, der Gynäkologe überweist es ans Klinikum, dann spricht ein Neonatologe, ohne die Bilder richtig gesehen zu haben und so weiter. Bei uns ist es Standard, dass wir nicht nur der neugeborene Mediziner, der Neonatologe und der vorgeburtlich, also der Pränatalmediziner zusammen sprechen, sondern wir haben auch gleich den Kinderchirurgen da. Also wenn das jetzt der Fall gewesen wäre, dass diese Zwerchfellhernie vorgelegen hätte, dann hätten wir gleich meinen Kollegen noch aus der Kinderchirurgie mit dazu geholt. Und der hätte auch gleich alles sozusagen aus einer Hand oder aus drei Händen, aber gemeinsam berichtet, was dann operativ möglich ist. Und so haben wir ein relativ großes Team, die sich auch in regelmäßigen Abständen treffen, wo die Geburtshelfer die Patienten vorstellen, also die Schwangeren vorstellen, jetzt als Bilder vorstellen, und wir dann gemeinsam diskutieren mit Genetikern, mit Kinderkardiologen, mit Kinderchirurgen, also mit den ganzen Subspezialitäten, die es da gibt, wo man dann gemeinsam besprechen kann, was ist das beste Vorgehen während der Schwangerschaft noch, wann ist der optimale Geburtstermin und was machen wir nach der Geburt. Was noch wichtig dazu ist, ist, dass wir neben diesen medizinischen Experten auch noch einen Psychologen haben. Mhm. Weil diese Information, die Eltern bekommen in der Schwangerschaft, die ist für die erstmal ein Schock. Und wir Mediziner geben die medizinische Information rüber, aber die Psychologen unterstützen die Frauen auch nochmal in der Verarbeitung dieser Information.
Und nun saßen Sie und Ihr Kollege bei der Schwangeren, die jetzt eine ganz andere Nachricht bekommen hatte. Haben Sie sich die Ultraschallbilder nochmal angeguckt? Was haben Sie da gesehen?
Also wir haben die von dem Kollegen uns angeguckt und da war ich ziemlich sicher. Wir konnten aber auch nachvollziehen, dass die Schwangere sagt, warum hat der andere das anders gesehen? Und haben uns dann darauf geeinigt, dass wir noch eine zusätzliche Bildgebung machen, nämlich so eine Magnetresonanztomographie, wo man die Möglichkeit hat, sich das ungeborene Kind nochmal im Mutterleib genauer anzugucken.
Wie kann man sich das denn erklären, dass es sozusagen einige Zeit oder längere Zeit den vermeintlichen Befund A gibt und dann ist es aber Befund B? Also was verändert sich da?
Naja, erstens wachsen die Kinder im Mutterleib. Und es gibt sozusagen auch physiologisch, dass das Zwerchfell nicht immer ganz so gespannt ist, dass es eher ein bisschen in den Brustraum gewölbt, hochgewölbt ist, was man schon dann manchmal so ein bisschen verwechseln kann, sage ich mal vorsichtig. Aber das andere ist, die sind relativ klein. Und wenn man da mal gesehen hat, wie der Ultraschall gemacht wird, also das sind Mini-Strukturen, die da gesehen werden. Und dazu braucht man einfach unheimlich viel Erfahrung, Expertise, muss die auch häufiger sehen. Und deswegen, ich kann es nicht erklären, warum der Befund vorher so festgestellt wurde. Wir haben einfach festgestellt, okay, das ist nicht mehr vorliegend oder ist nicht vorliegend. So.
Wie ist das denn mit so einer Kernspinaufnahme oder Magnetresonanztomographie während der Schwangerschaft?
Das ist also eine sinnvolle Ergänzung. Wir haben ja im Ultraschall immer nur eine Ebene, die wir sehen können. Und diese Magnetresonanztomographie ist halt da wird das ganze Kind gescannt und man kann die Anatomie manchmal also ein bisschen besser, deutlicher sehen. Man muss da keine Angst haben, weil das ist nicht mit Röntgenstrahlen assoziiert. Also eine Schädigung für das Kind besteht da nicht oder eine Gefahr für eine Schädigung besteht da nicht. Aber die diagnostische Aussagekraft, gerade so in der 30. Schwangerschaftswoche, ist da schon ziemlich hoch.
Und braucht man da ein bestimmtes Untersuchungsgerät für eine Schwangere?
Ja. Das kann man nicht überall und nicht mit jedem Gerät machen. Man braucht da spezielle Spulen, spezielle Methodik und auch spezielles Wissen dafür, weil auch die Interpretation der Bilder nicht so ohne weiteres ist. Und eben die Erfahrung dafür. Also man muss schon viele schwangere beziehungsweise ungeborene Kinder gesehen haben, um die Bilder richtig interpretieren zu können und auch richtig interpretieren zu können, in welcher Entwicklungsstufe sich das Kind gerade befindet.
Was kam denn bei dieser Untersuchung raus im MRT oder im Kernspin?
Ja, die hat es auch bestätigt, dass da kein Hinweis dafür ist, dass irgendwie ein Bauchinhalt im Brustkorb zu finden ist. Konnte das Zwerchfell, das ist ja ein sehr dünner Muskel, konnte man erahnen. Aber das Entscheidende war wirklich, dass wir gesehen haben, die Lunge ist adäquat groß und es findet sich nichts im Brustkorb, was da nicht hingehört.
Wie hat die Schwangere denn reagiert? Sie sagten eben, sie war sehr überrascht. Sie war auch skeptisch am Anfang, dass sie und ihr Kollege oder ihr Kollege und sie was anderes gesehen haben und die anderen Kollegen. Einerseits froh, andererseits so ein bisschen abwarten. Wie kann das sein? Wie war sie denn da psychisch aufgestellt?
Ja, ich glaube, die erste Phase war wirklich noch eine gewisse Skepsis da. Und die konnte man dann, wir haben zwei Tage später diese Kernspintomographie durchgeführt, haben sie dann wieder getroffen. Und da kam die nächste Bestätigung, sodass langsam eine gewisse Erleichterung reinkam und sie auch wieder die Schwangerschaft noch mehr genießen konnte. Das ist ja häufig so ein Problem, wenn man eine Diagnose hat während der Schwangerschaft, dass irgendwas mit dem Kind nicht in Ordnung ist, macht man sich ja automatisch Gedanken. Und man kann die Schwangerschaft nicht so genießen. Und einerseits mit dem Wissen, dass das doch wahrscheinlich in Ordnung ist und zweitens mit der Unterstützung durch die Psychologen, konnte sie dann die Schwangerschaft mehr genießen. Aber je dichter der Termin kam, hat man dann auch gemerkt, dass dann wieder doch so ein kleines Fragezeichen da war. Und wir hatten ja auch empfohlen, dass wenn irgendwas ist oder so, dass sie bei uns entbindet und das Kind auf die Welt bekommt, obwohl wir uns ziemlich sicher waren, dass da nichts ist, ist Medizin nie hundertprozentig. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bereiten alles so vor, als wenn da vielleicht doch was vorliegt. Und konnten dann auch nach der Geburt die Entwarnung geben, das Kind hat sich gut angepasst, das war unproblematisch, sodass sich unsere Diagnose, dass da alles in Ordnung ist, bestätigt hat.
Das ist ja sehr überraschend von wirklich ja einer zuerst schweren Nachricht, wie Sie sagten, man macht sich dann Sorgen oder die Schwangere hat sich Sorgen gemacht. Natürlich während der Schwangerschaft, dann kommt eine neue Nachricht, ein anderer Befund, eine andere Einschätzung. Die Geburt ist gut verlaufen. Mhm. Die Frau hatte sich also entschieden, bei Ihnen zu entbinden. Wie lange war sie denn dann noch bei Ihnen in der Klinik, als alles gut gegangen war?
Das war dann so wie jede andere Schwangere mit einem gesunden Neugeborenen, war das alles in Ordnung gewesen. Wir haben dann auch nicht mehr viel Diagnostik nach der Geburt durchgeführt. Das war in Ordnung und dann ist sie 3 Tage später, 4 Tage später nach Hause gegangen.
Was für eine glückliche Wendung und was für ein glückliches Ende für diese Geschichte. Was würden Sie den Hörerinnen und Hörern mitgeben, was man aus dieser Geschichte lernen kann, vielleicht gerade für Schwangere?
Also ich glaube, dass das sicherlich gut ist. Nee, Schwangerschaft ist was Schönes und ist auch was ganz Physiologisches, was ganz Normales. Da gibt es gute Betreuung dazu. Aber sobald Probleme auftreten, sollte man wirklich gucken, zu Spezialisten zu gehen, die solche Probleme wirklich sehr häufig sehen, Punkt 1, und die auch sehr viele verschiedene Spezialisten an einem Ort vereinigen. Weil gerade vor Geburt ist es sehr wichtig, was zu erkennen, aber dann auch zu überlegen, wie kann die Schwangerschaft fortgeführt werden, wie kann die adäquate Diagnostik durchgeführt werden und wie kann das Neugeborene optimal nach der Geburt versorgt werden. Und da bin ich ein absoluter Vertreter von Zentralisierung. Solche Erkrankungen sind ziemlich selten und deswegen sollte man in große Zentren gehen, die da sehr häufig solche schwangeren Neugeborenen betreuen.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.